Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Uhr, liebe Liebenden, an diesem Sonntagabend, an dem wir heute Abend auf DAZN das Finale des World Cup of Darts gezeigt haben. Schottland holt sich zum zweiten Mal in der Geschichte diese Team-WM und zum allerersten Mal gewinnen Peter Wright und John Henderson für Schottland den Titel. Und es ist deshalb so schön, weil es so emotional war, weil viele Tränen geflossen sind, weil wir echt einen großen Spaß dran hatten. Es ist für euch der Dienstag, der 14. September. Es ist Folge 75 von Game On, dem DAZN Darts Podcast. Und auch heute grüßen wir die Freunde, die Kollegen von Sportbuzzer sehr, sehr herzlich. Und selbstverständlich begrüße ich den großartigen Thomas Shorty Schleifstein Seiler, der auch offenbar wach geblieben ist und ich denke mal auch sich das Finale reingezogen hat.
Ich habe gerade mein Taschentuch definitiv aus der Hand gelegt, weil ich natürlich ein großer John Hendo Henderson-Fan bin. Keiner hat so viel Bewegung im Body und sieht so elegant dabei aus mit seinem Trefferbild. Ganz ehrlich, eine ganz fantastische eigene Art und Weise, seinen Darts-Wurf wirklich zu krönen mit diesem Partner. Ja, fette Gratulation, aber dass die beiden mehr oder minder so nah am Wasser gebaut sind. Dieser Highlander-Sport, es kann nur einen geben, nur du kannst es checken, wurde in dem Doppelmal zelebriert, wie diese Gefühle rüber eiern und beide so nah am Wasser gebaut. Der Hammer. Ausgerechnet die beiden Jungs sind den Tränen nicht nur nah, sie sind auch über diese Brücke gegangen. Männer, schämt euch nicht für eure Tränen.
Wunderbar. Und das war ja auch schon im Viertelfinale so, als John Henderson den Matchstart im Doppel gegen Niederländer dann traf und da sind Peter schon sofort die Tränen in die Augen geschossen. Das war auch uns im Halbfinale so, da hat Peter auch schon ein, zwei Tränchen verdrückt. Wenn wir damals gesagt haben, Peter Wright, der Weltmeister der Herzen 2020 im Ali Pally, muss man jetzt wirklich sagen, diesem John Henderson, dem gönnst du diesen Erfolg so dermaßen. Das ist ein so großartiger Sieg für ihn, dass er das geschafft hat für Schottland. Und das bedeutet ihm auch so viel, für Schottland da auf der Bühne zu stehen und den Sieg mit seinem alten Kumpel Peter Wright zu gewinnen. Das ist großartig, ne?
Absolut. Und das ist eigentlich auch so der leichte Vorteil, den bis jetzt Mensur und Raubi ausgelebt haben. Dieses freundschaftliche Verhältnis, die sie sich lange kennen, aus verschiedenen Disziplinen kennen. Schon mehrere rennende Male doppelt performt zu haben, auch unser Druck und Turniere gewonnen zu haben und so weiter, hat eigentlich für mich so diesen Vorteil gehabt. Österreich, verdammte Tat. Der Mensur ist wieder richtig auf Schiene. Raubi hat Selbstvertrauen getankt ohne Ende. Der hat eine geile Saison abgeliefert, ist, wie du schon erwähnt hattest, durch viele Hintertüren noch auf Turniere zugelassen worden und hat da wirklich gut performt. Das war ein fetter, fetter Schritt nach vorne und eine tolle Kombination, die Österreich diesmal abgeliefert hat. Also Mensur muss sich da die Hüte vorziehen, aber am Ende ist es so, bis an die Ziellinie kommst du ran. Rübergehen müssen sie dann selber und das hat weh getan. Jeder einzelne Einschlag hat, glaube ich, jedem Österreicher richtig im Magen wehgetan. Diese fünf Fahrkarten. Verdammt noch eins.
Das war im Doppel. Ich glaube wirklich auch, dass das die Entscheidung war. Hätten die Österreicher das Doppel gewonnen und damit die 2-1 Führung geholt, wäre Mensur auch mit diesem Schwung in das Match gegen Peter Wright reingegangen, den er hatte. Das hat er nicht ganz verdaut, dass sie diese 3-0-Führung im Doppel noch aus den Händen gegeben haben. Und dann hatte Roby 3 Matchstarts. Er selbst hat ja auch 2 Matchstarts. Ja. Das war eine verrückte Situation.
Absolut. Und keine Zeit. Das war eigentlich der Vorteil. Keine Zeit, drüber nachzudenken, sofort wieder frisch ran. Aber Mensur hat fast 2,5 Lecks gebraucht, um das irgendwie wegzustecken. Dann war wieder dieses Gefühl, Mann, ey, jetzt liege ich hier auch noch tot am Zaun. Ich will hier nicht. Also ran, ran, ran. Beißt wieder rein, greift wieder an und hat aber auch mal so ein Lächeln im Moment, weil dann ging einfach nichts mehr zusammen. Und Peter hat ihn nochmal hier, komm, doch nochmal, ist doch okay. Und da hat er dann wieder zugebissen. Und bei diesem 120er-Ding, was er auf der Pfanne hat und die Doppel-10 nicht trifft, hat er gedacht, mir bleibt das Herz stehen. Das geht ja gar nicht. Aber dann hat Peter Wright natürlich, naja, das, was er eben die 3 Lecks davor nicht gemacht hat, einfach einen seiner Matchstarts genutzt. Und dann war es halt doch um, wo er dann auch irgendwie gedacht hat, was, das war's jetzt? Ach ja, klar, okay, ja, alles klar, super. Dann ist jetzt Jubel angesagt. Und dann, wo ist Bele? Wo ist Henderson? Rodriguez und Mensur, die diskutieren schon um, wo ist Henderson? Wahnsinn, wo war er?
Ja. Der war, glaube ich, noch, ja, ich glaube auch. Der hat direkt mal ein paar Tränchen verdrückt, bevor er dann auf die Bühne gekommen ist. Ja. Das waren wirklich tolle Bilder. Es war ein World Cup of Darts, die 11. Auflage dieses Turniers. die echt Spaß gemacht hat. Also die irgendwie hat Bock gemacht, auf der einen Seite auch mit Fans natürlich, 900 Fans pro Session in Jena in der Sparkassenarena mit dabei. Und es waren viele interessante Partien. Average gar nicht so hoch, das ist mir in diesem Jahr schon besonders aufgefallen. Wir waren auch vor dem letzten Turniertag noch bei einem Turnier-Average von rund 84, 85 Punkten. Mhm. Das heißt aber auch, jeder war schlagbar. Also es gab nur ganz wenige so ganz große Matches. Also beispielsweise hat Suljovic gegen Belgien den Heibrechts mit einem 108er oder 107er Average geschlagen. Aber viele Siege fanden auch statt mit 91, mit 90 Punkten im Schnitt. Mhm. Und von daher waren es immer wieder wirklich ganz ausgeglichene Partien. Shorty, ich weiß gar nicht genau, wie wir rangehen an den World Cup of Darts, um so ein bisschen Struktur reinzubekommen. Was hältst du davon, wenn ich mal ein bisschen anfange zu erzählen, was die Interviews betrifft? Ich war ja schon am Mittwoch da, bin nach Jena gefahren.
Ja.
Und da ging es los mit dem Interview von Wales. Wir haben das Team Wales gehabt, wir haben das Team Germany natürlich gehabt, wir hatten die Niederländer beide, Michael van Gerven, Dirk van Dijvenbode. Wir hatten dann am Donnerstagmorgen Paul Lim. Paul Lim, das ist einfach immer wieder so eine große Freude, sich mit dem zu unterhalten. Vor allem die Verabredung war 11 Uhr, ne? Wir sind schon im Raum, haben aufgebaut, Tür war noch zu, es klopft kurz, geht rein und er kommt in den Raum rein und sagt, 11 a.m., I'm here. Also auf die Sekunde pünktlich war der großartige Paul Lim. Und der auch dann schon anfängt zu erzählen, obwohl die Kamera noch gar nicht läuft. Und ich irgendwann sage, Paul, hold on a second, the camera is not on, you know. Und der erzählte erstmal, weil ich auch fragte, Mensch, wie geht's? Und wie waren so das letzte Jahr und die letzten anderthalb Jahre? Und er sagt, das war eine scheiß Zeit. Wir konnten nicht reisen. Ich reise sonst so viel. Ich will meine Familie in den USA besuchen. Ich habe meinen Arbeitsplatz eigentlich in Hongkong, weil diese Firma Darts Live dort ihren Sitz hat. Mhm. Und ich war aber in Singapur fest. Wir konnten alle nicht reisen. Die waren festgenagelt. Und von daher hat es ihm Spaß gemacht, jetzt auch nach Deutschland zu kommen und wieder World Cup zu spielen und wieder mit dabei zu sein.
Das ist ein Lebenselixier mittlerweile bei dem Kerl, ne? Das ist so dieses One-Hit-Wonder einmal im Jahr, wenn es gut läuft auf Asian-Tour, nochmal die WM bezocken, alles klar, nochmal schön eben so den Abend vergolden und den Junggemüse zeigen, was man mit 63, 64, 65, keine Ahnung, wo der mittlerweile steckt, alles leisten kann. Und das ist einfach nur tief beeindruckend, weil ja, er hat einfach gar keine Lust, in Rente zu gehen. Und das ist irgendwie beeindruckend, weil es macht ihm Höllenspaß. Sein Körper funktioniert. Er hat diese kleinen Hilfsmittelchen mit den Kompressionsärmchen dabei, dass es immer schön warm ist. Fühlt sich immer gleich an. Er ist also ein Wunderwerk an Präzision, was immer wieder auf dem Punkt wirklich dieselben Abläufe macht und nur in ganz kleinen Nuancen sich unterscheidet. Mal eine 180 wirft, mal eine 26, aber mit derselben Eleganz. Das ist einfach irgendwie cool anzusehen. Und deswegen finde ich das so krass. 11 a.m., I'm here. Ja, das passt zu seinem Leben. Es ist diese Struktur, die ihn so weit gebracht hat. Ne? Das ist einfach zu sehen. Er hat es klar strukturiert. Kann ich habe die Zeit, ich bin um 11 Uhr da. Und dann ist er um 11 da, nicht um Viertel da. Ne?
Ja, einfach eine große Disziplin. Ja. Mit seinen 67 Jahren und was auch ganz, ganz schön ist, und dann, klar, machst ein Interview und wir haben so ein bisschen so, was war so dein schönster Moment? Eli Pelli, natürlich diese 8 Perfekten gegen Gary Anderson, wo er sich auch im Narrenhaus nur ärgert. Das Schöne ist, er redet nie davon, dass die Karriere jetzt bald mal zu Ende sein kann. Also er redet davon, und ich komme noch mal wieder und ich hoffe, ich habe noch mal die Chance. Ich will der Einzige sein, der bei der BDO den Neuner wirft, 92, und jetzt auch noch mal bei der PDC den Neuner wirft. Also der redet immer nur von der Zukunft und redet davon, was er noch alles machen will und worauf er Bock hat. Und
das ist absolut bewundernswert.
Ja, es ist kein Gedanke da, dass er sagt, aber dann bin ich vielleicht zu alt dafür. Ja. Ja.
Nee, also da hat er sich ja bei uns die richtige Sportart ausgesucht. Das können wir ja mal klar bestätigen. Ne? Also das ist klar. Aber dass er da so Bock auf Reisen hat, ja, das ist eben genau dieser Bonuspunkt, den viele eben nicht haben. Ja, einer, der Gary Anderson hat, dieses Gen überhaupt nicht. Ne? Also dem bist schon reisen, wenn er so seine Newspaper am Kiosk unten holt, ja, von seiner Ranch darunter galoppiert mit seinem Pferd über die nordschottischen Highland-Wüsten da. Also deshalb und deswegen finde ich das einfach beeindruckend, dass er mit 67, ich habe keine Angst vor nichts, ich gehe jede Gateway hoch, ich brauche keine Assistenz, ich brauche kein Gedönse, gib mir meine Sonnenbrille, meine Kompressionsarme und der Tiger, ich schon nach Deutschland, mach dir mal keine Sorgen. Und da kannst du nur den Hut vorziehen, das ist einfach toll.
Ja, weil da ist ja auch mit Jetlag, ne? Der kommt aus Asien, der war die Nacht schon früh wach geworden, du hast ihm auch angemerkt, der war noch so ein bisschen müde, war er irgendwie, aber er war cool. Wir haben so ein paar Fragen allen Spielern gestellt, die werden wir dann später auf der Zone noch zusammenstellen, beispielsweise irgendwie so, wer hat deiner Meinung nach den besten Wurf auf der Tour oder sowas. Oh. Und es ging auch um abergläubische Sachen und da hat Paul Lehm uns eine geile Antwort, sagt er, ja, Farben sind für mich wichtig. Also wenn ich auch ein wichtiges Spiel habe, habe ich immer irgendwas Rotes an. Und ich kann dir sagen, das ist meistens auch die Unterhose. Also Paul Lim spielt mit einer roten Unterhose und man will es sich ja gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich wohl so, wichtige Matches.
Da fällt mir sofort die Blue Oyster Bar ein von dem Film Police Academy. Paul Lim im roten Schlüppi auf der Bühne. Digga, du gibst mir aber auch Bilder mit an die Hand, das darfst du doch nicht machen. Ich komme heute nicht ins Schlaf. Das ist ja der Hammer.
Pass auf, und dann kommt Peter Wright. Ich habe das Foto auch gepostet. Wer es noch nicht gesehen hat, der muss auf meine Instagram-Seite gehen. Peter Wright, auch eine Frage nach Aberglaube, sagt er, ja, ich habe immer eine Clownssocken an. Dann denke ich erst, das stimmt doch nicht. Sag ich, hast du den an, zieh mal die Hose hoch. Der zieht die Hose und hat einen Clownssocken an. Der hat also einen Clown auf seinem rechten Socken, weil er sagt, ich bin doch ein Clown. Das passt doch zu mir.
Ja, herrlich, herrlich. So ist das doch schön, wenn man sich die Sachen so rundreden kann, dass man sich wohlfühlt, egal wo man ist auf dem Erdball. Das Gehen fehlt mir leider auch. Ich bin da in der Hinsicht nicht so gut. Ich bin da eher so ein Heimweh, so ein Heimscheißer. So ein Typ, der sich schwer tut, da seine Sachen so zu erledigen, wie es normal wäre und sich nicht wohlfühlt in irgendwelchen, ja, also sehr lange braucht, um sich wohlzufühlen, Wiederholungstäter zu sein in denselben Hotels und so Sachen. Ich bin da auch so, ich brauche so irgendwie scheinbar meine Schienen und wenn das nicht so funktioniert, was ich ja immer wieder erwähne, früher habe ich halt 25 Jahre lang von Freitag bis Sonntag gespielt, Profikarriere gibt es von Montag bis Sonntag, das ist ein anderer Anspruch, ne? Und das musst du erstmal alles so hintereinander kriegen und da bewundere ich diese Leute, die da kein Problem mit haben, von A nach B zu fahren und ihr Ding zu machen.
Ja. Schön zu sehen war, dass es Joanne wieder besser geht. Die war, so wie man das bei denen immer kennt, wenn Peter ja ein Interview gibt, dann kommt sie auch mit in diesen kleinen Raum mit rein. Die hört sich das Interview also auch an. Und es gibt, sobald Peter irgendwie sich vertut mit irgendeiner Jahreszahl, sofort wusch, gibt's einen hinter die Löffel. Er erzählte zum Beispiel dann auch Elli Pelli, schönster Moment. Ja, sagt er, klar, auch Finale 2017. Er meinte natürlich 2014 und ich kriege das mit und denke, ja klar, meint er 2014. Und er hat den Satz gerade zu Ende geführt und dann sofort Joanne reingegrätscht. Peter, it's not 2017, it's 2014. Also sofort immer den Rüffel und sie schaltet sich ein. Das ist echt total lustig.
Der braucht also die das, Interviews. Oder? Der muss unter dieser Knute stehen. Ansonsten kommt er wahrscheinlich irgendwie ja noch schräger auf die Bühne. Keine Ahnung. Vielleicht hält sie ihn auch so ein bisschen beieinander. Also gibt ihm Struktur irgendwie. Es ist eine tolle Kombination. Und man hat an den letzten Monaten gemerkt, wie wichtig Peter diese Kombination ist. Ja, wie sehr sie ihn bestärkt, wenn sie dann da ist. Was sie ihm für einen Kick gibt. Ne? Und hat auch keine Angst, wie gesagt, Emotionen zu zeigen und zu sagen, ja, dieser Sieg wird mich dieser Frau da, ne? Und dann heulen sie beide los. Aber so ist das halt beim Peter.
Ja, ich habe ihn auch nochmal angesprochen, genau auf diesen Moment, und sagt auch, klar, das war schon mit Dimi auch auf der Bühne. Und dann hat Joanne, Joanne hat angefangen zu weinen. Da hat's mich weggehauen. Da konnte ich nicht mehr. Ne? Da ging gar nichts mehr. Wir haben auch zwei Folgen von Beat the Elmer aufgenommen. Ich kann natürlich nicht verraten, wie die ausgegangen sind. Ich habe gegen Team Deutschland gespielt, also gegen Gaga und Max. Und ich habe auch gegen James Wade und gegen Dave Chisnall gespielt.
Oi, oi, oi. Und? Wie euphorisch wart ihr drei?
Pass auf, bei Wade und Chizzy war es so, dass ich gedacht habe, okay, die müssen beide mit der anderen Hand werfen, weil ich einfach den Wade mal mit rechts werfen
sehen will. Ja, cool.
Mhm. Oder?
Mhm. Spannend.
Und Wade, also es ist immer so, dann wird er ja auch, ne, wird geholt und kam wie immer zu spät, ist klar. Und da sagten sie schon, oh, der hat irgendwie nicht so gut gepennt, der ist schlecht gelaunt. Aber ich komme mit dem ja ganz gut aus, der kommt auch rein und sagt, James, wir machen jetzt Interview, hättest du Bock vielleicht, es gibt so einen Beat, die Elmer muss gegen mich spielen. Ja, machen wir, alles klar, ich habe Darts dabei. Dann fange ich an mit diesem Aufsager, geht jetzt los gegen Team England. Und ich merke, er steht so neben mir und er guckt so auf meine Darts und sieht mein Gesicht auf meine Flights, ne, von meinen Flights. Und ich schaue ihn an und sage, und? Nicht schlecht, ne? Bist du beeindruckt? No. Der hat einfach so diesen extrem trockenen Humor. No. Why? Weiter. Und dann haben wir halt dieses Match gespielt. Und
Auflösung Beat the Elmer. Da so ein DE. Plattform.
Beat the Elmer halt.
Beat the Elmer, ne?
Und dann bin ich halt Donnerstag zurück und dann ging es abends los mit der ersten Runde, nur Doppel. Fand die ersten Matches schon so ein bisschen zäh, also diese kleinen Nationen. Das finde ich deshalb, weil wir, finde ich, bei der Einzel-WM im Ellipelli oft gesagt haben, Mensch, auch die kleinen Nationen, die werden eigentlich immer stärker. Es gibt nicht mehr die, die du einfach weghaust. Ich fand jetzt irgendwie hier beim World Cup, das waren, die waren schon ein bisschen schwächer als die anderen. Ne? Also
Die Formkrise geht ja nicht an jedem so vorbei. Ne? Das ist ja nun mal so. Also auch die Nummer 44 sitzt auf Halde. Du musst irgendwo zusehen, wo kriege ich meine Bestätigung, um die Nummer 44 zu halten. Es ist ein buntes Durcheinanderwürfeln dieser Rangliste, natürlich auch von Platz 50 bis Platz 90. Und da hast du jetzt hier den einen oder anderen dabei, wo, wie John Henderson sagt, ich bin die 44 der Welt. Das ist jetzt für mich der Kickstart, auch zu versuchen, in die 32 reinzukommen. Aber der Kerl versucht das auch schon seit 10 Jahren. Also beständig bleiben, dranbleiben, machen und tun. Und jetzt hat er mal durch den spontanen Rücktritt von Henderson, kommt er auf einmal ins Rampenlicht, so ähnlich wie ein Clayton, wo der davon absolut profitiert, dass sein Kollege aus Wales auf einmal Weltmeister wird. Nicht auf einmal, sondern kontinuierlich und beständig arbeitet, Weltmeister wird, und die beiden holen sich jetzt ein bisschen Lack von ihren Kollegen. Aber dass ein Land wie Singapur oder auch keine Ahnung, Ungarn oder Litauen oder sowas, vielleicht noch nicht ganz so weit ist, das ist auch irgendwo völlig klar. Aber dafür fand ich, haben diese Spiele eine andere Brisanz, eine andere Dynamik und auch eine andere Spannung, auch wenn du eben halt einen 83er gegen 85er Average schießt. Aber es ist doch irgendwie einem selbst irgendwie mit dieser Erwartungshaltung auf der Couch zu sitzen und zu sagen, boah, jetzt hat er den getroffen, wie hat er das denn gemacht? Vorher trifft er keinen LKW, das ist doch nicht auszuhalten. Und dann schiebt er dir einen über 100er Finish in die Figur und du willst eigentlich nur durchladen und sagen, Alter, ey, steht 4-4, wo kommst du, oder 3-3, wo kommst du da mit dem Ding um die Ecke? Und das war ja auch spannend zu sehen, aber auch so eine ganz klare Nummer. Italien zum Beispiel kriegt so eine 0-5-Rutsche und China kriegt eine 0-5-Rutsche, aber das war's auch. Ja? Der Rest ist immerhin der Lage, wenigstens ein Leck irgendwie für sich zu verbuchen. Ne? So, mit China hatten wir auch zwei völlig neue Leute, die das erste Mal dabei waren, glaube ich. Ne? Die haben dann waren auch überfordert mit der Situation, klar. Es ist ja auch impulsiv, ne? Also das ist ja auch beeindruckend.
Bei den Japanern war es ja genauso, die Saigo Asadas, die haben sich nicht blicken lassen, die waren nicht da. Jun Matsuda und Yoshihisa Baba haben ja für Japan gespielt. Und lass uns vielleicht mal auf die Deutschen zu sprechen kommen. Deutschland, die ja in Runde 1 im Doppel es mit Kanada zu tun hatten. Mhm. Wir haben gewusst, Jeff Smith und Matt Campbell sind ein gutes Duo. Sie sind soeben durchgekommen. Insgesamt, wie haben dir die Deutschen gefallen? Ich habe es ja auch gesagt, ich fand insgesamt haben sie längst nicht gezeigt, was sie können. Sie haben sich sehr schwer getan von Anfang an. Ich glaube, wenn Matt Campbell, dem wir ja eigentlich sehr viel zugetraut haben, weil er jetzt gerade die Challenge-Tour gewonnen hat und die Tourcard dadurch erhalten hat und für den Grand Slam und für die WM qualifiziert, der hat ja gerade so einen richtigen Lauf. Der hat echt einige Chancen ausgelassen. Der hat nicht gezeigt, dass er gerade on fire ist. Ansonsten wäre, glaube ich, schon dieses Doppel noch enger geworden. Hm. Und dann haben sie halt Japan geschlagen im Achtelfinale. Mit Hängen und Würgen irgendwie durchgekommen im Doppel und dann sind sie doch brutal rausgegangen gegen England mit einem einzigen Leck, das sie gewinnen konnten. Wie haben dir Max Hopp und Gabriel Clemens gefallen? Letztes Jahr Halbfinale erreicht und in diesem Jahr war es weniger.
Ja, nicht so befreit. Ich glaube, es war zu viel Expertenlaberei darüber, wie Deutschland da jetzt abschneidet, ob sie nun Matt Campbell und Jeff Smith gefährlich werden, also die beiden Kanadiern ihnen gefährlich werden oder sie den Kanadiern gefährlich werden, war viel zu viel Sabelei schon wieder um noch nicht gelegte Eier. Und dann haben sie dieses Spiel im Griff, gewinnen dieses entscheidende Doppel gegen die beiden und es war so ein bisschen zu merken, dass ihnen erstmal ein Stein vom Herzen gefallen ist. So, der erste Schritt ist gemacht. Dann zweitens wollen wir mal eben festhalten, dass Deutschland bis Sonntag gespielt hat. Ja, das wollen wir mal eben so festhalten. Wie sie da hingekommen sind, interessiert kein Schwein. Auch niemand hat es am Sonntag mehr interessiert, dass die anderen Jungs auch ihre Probleme auf dem Weg hatten. Ja, dass Schottland da so durchgesegelt ist, war ja absehbar. Aber dass Österreich da so eine Show abzieht, hat also quasi völlig den Blick weggenommen von all dieser Arbeit, die Deutschland da vor sich hatte. Aber die Jungs haben irgendwie nicht zueinander gefunden. Sie haben sich viel Mühe gegeben im Vorfeld. Sie haben Dinge verändert. Sie waren mutig. Sie haben sich getroffen. Sie haben sich ausgetauscht. Aber sowas wächst nicht von jetzt auf gleich. Gaga ist jetzt mittlerweile, glaube ich, seit dem 5. Jahr raus aus dieser DDV-Schiene und im Einzelsport unterwegs. Doppelspielen fühlt sich halt an wie eine alte Hose. aber die musst du auch ein paar hundert Mal getragen haben und sonst bist du halt ein bisschen aus dem Tritt und vielleicht verlässt man sich dann zu viel auf den anderen, vielleicht verzeiht man dem anderen zu viel, macht sich nicht genug Feuer. Das muss ein paar Mal ausprobiert werden. Die Jungs sind jetzt das zweite Mal dabei, haben dieses wunderbare letzte Jahr abgeliefert, haben uns viel Hoffnung mit auf den Weg gegeben. Beide hatten vollkommen unterschiedliche Jahre mit vollkommen unterschiedlichen Gegebenheiten zu kämpfen und dafür haben wir bis Sonntag durchgehalten, hatten keine Chance gegen die an Nummer 1 gesetzte Nation aus England, die übrigens nicht im Finale war, also auch da mal 5 gerade sein lassen. Natürlich ist ein Leck, die Ausbeute aus 8 zu vergebenen, ein bisschen sehr übersichtlich, aber auch das sind Dinge, die einfach mal passieren und nach 2 Tagen harter Arbeit und du kommst und kommst nicht in Tritt. Kann das einfach passieren und fertig ist die Geige. Ich habe keine Lust, mir immer wieder, ich weiß nicht, das schön zu reden will ich gar nicht sagen, sondern mir darüber Gedanken zu machen, wie lange es dauert, wann die Deutschen endlich bestätigen und immer stärker werden. Wir sind immer noch ein ungeduldiges Land. Mir ist das vollkommen Latte. Ich finde, sie waren entertaining, sie haben ihre Programme abgeliefert und sie waren bis Sonntag da, fertig. Viel mehr kann ich zu diesen Spielen, zu den einzelnen Dingen eigentlich gar nicht sagen.
Ja. Ja, ich finde schon, dass es dünn war. Also gerade auch, was Max gespielt hat und wir wissen immer um das Potenzial von Max Hopp und natürlich war der auch hochmotiviert und hat sich gut vorbereitet, hat alles versucht, aber kam irgendwie nicht in Tritt. Es spiegelt vielleicht auch so ein bisschen dieses Jahr 2021 bei ihm wieder.
Ja.
Und gerade gegen Japan, wenn du gegen Yoshihisa Baba, der als Ersatzmann der zweiten Garde der Japaner in dieses Team reinrückt, kein einziges Leck gewinnst, ist das natürlich für den Maximizer echt dünn. Aber so ist das manchmal auch. Du hast vollkommen recht. Und ich habe auch gedacht, an diesem Samstag, komm, der Schwamm drüber Blues, du gewinnst dieses Match, du gewinnst das Match einfach und hab dann gehofft, dass sie vielleicht am Sonntag gegen England eine ganz andere Partie spielen. Und hatte dann, als Gaga gegen Wade den Elfer im ersten Leck spielt, ne, der geht ja 1-0 in Führung, da habe ich gedacht, schau an und jetzt macht's Klick und jetzt kriegen sie so einen kleinen Lauf. Ja. Dann war Wade leider einfach zu gut. Der hat's ja, ich fand Gaga völlig in Ordnung. Ich fand ihn auch im Doppel gut gegen Kanada. Er hat sich dann durchgekämpft gegen Japan und dann der Wade war einfach zu gut. Das war eine Eins, wie der ihn weggemacht hat auch dann, obwohl er da dieses 0-1 kassiert. Und klar, dann war Max nicht in der Lage, das alles abzuschütteln, dann auch mit dem Druck umzugehen, dass er Chizzy schlagen muss und dann sind sie chancenlos. Du, die Österreicher, ich habe Mick getroffen, den Manager von Roby und ja auch von Mensur, um einfach mal so ein bisschen zu hören, wie geht's Mensur und der ja gesundheitliche Probleme hatte, das haben wir ja immer wieder gelesen, dass er nicht an den Start gehen konnte. Ich meine, der hat letztlich 4 Monate nicht gespielt, 4-5 Monate nicht gespielt, das letzte Turnier irgendwie Ende September gehabt, Ende April gehabt, Entschuldigung. Und dann hat er Budapest gespielt. Und da sagte Mick, da habe ich schon gesehen, das war der alte Mensur. Und dann ist er zum World Cup gekommen und er hat ein grandioses Turnier gespielt. Die Geschichte von Bulls ist übrigens ganz witzig, die hat uns Hermann Stiens noch schnell geschickt, dem die Firma ja gehört. Also sie produzieren neue Darts für Mensur. Mensur trainiert mit denen, sagt, die sind super. Und dann sagen sie aber, ey, spielt sie noch nicht beim Turnier. Gewöhn dich erstmal dran. Und Mensur sagt, doch, die spiele ich.
Ja.
Und spielt die und setzt sich die Brille ja auch zum ersten Mal auf und spielt Rock'n'Roll. Ich meine, das war der alte Mensur-Shorty. Das war Mensur at his best. Vor allem von der Birne her, von der Einstellung her. Der war so richtig drin im Match. Das hat echt großen Spaß gemacht.
Definitiv.
Und dass sie dann auch da ins Finale kommen und sich dadurch für den Grand Slam of Darts qualifizieren, das kann auch für Roby übrigens echt der Sprung sein, der ihm hilft, vielleicht wieder in die Tour zu kommen.
Absolut, genau darauf wartet man ja eigentlich wieder, dass Raubi mehr Interesse wieder zeigt an diesem Sport. Er war ja schon großartig unterwegs und ist ja nun mal ein sehr multitalentierter Sportler. Er ist ein großartiger Bowlingspieler, er hat seine Kneipe übernommen, er hat seine Arbeit gefunden, wie er jetzt erwachsen wird. Er ist noch jung an Jahren und er ist eben ein absoluter Zögling von Mensur. Die beiden spielen sehr, sehr homogen. Er kann mit all diesen Sachen umgehen, wenn Mensur mal seine Ruhe braucht, nicht abklatschen will, wenn Mensur Mensur mit sich selber beschäftigt ist, nimmt Raubi ihm das nicht krumm. Das war eine große, große Nummer für diese vier Tage für Raubi John Rodriguez. Das ist wieder ein großer Schritt auf die Comeback-Route. Da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, ich freue mich auch auf den Grand Slam, weil auch ein Hendo sich mit diesem Finale da hingespielt hat. Das ist für viele Leute, die wir so nicht auf der Pfanne haben, die immer mit erwähnt werden, sind viele Träume gerade gut gegangen. Ja? Und deswegen bin ich absolut total begeistert von diesem unerwarteten Finale. Ja? Und freue mich für Menzo. Mein spannendes Mann ja eh wie Lotte und hatte ja letzte Wochenende das Glück, mal Olaf und Renato Tobuschis zu besuchen. Und da kamen wir tatsächlich auch auf das Team Österreich zu sprechen, weil wir halt den Menzo schon lange kennen, der Olaf und ich vom Nationalteam, aber auch natürlich Raubi John. Und damals gab es halt ein Nationalteam-Treffen in Österreich, in dieser Leistungssportschule. Und da haben wir dann Raubi John kennengelernt. Da war er, glaube ich, 14 oder 15 und hat schon quasi für Österreich gespielt. Also ein unfassbares Talent. Das ist dann eben vielleicht auch so eine Sache, so ähnlich wie Luis, ja, wir trainieren, ja, ist aber eher so langweilig. Lass mal irgendwas während des Turnierens machen. Lass uns um was spielen oder lass uns um irgendwas was machen. Und wenn ihm dann langweilig ist, dann geht er halt mal ein paar Monate andere Wege und dann merkt er wieder, hey, ich habe da doch Talent, lass mal wieder zurück. Und ein wildes Leben bis jetzt, dass man sich so von der Seite angucken konnte von Raubi John. Und für den freut es mich auch, dass er, nachdem ich ihn schon vor weit über 15 Jahren gesehen habe, dass er jetzt so langsam aber sicher dran glaubt, hey, ich könnte ja so einen Mensur hinterherflitzen und wir haben vielleicht mal zwei Österreicher unter den ersten 32 der Welt. Wer weiß. Und da kommen ja noch so ein paar Rodriguez in der Pipeline. Er hat ja noch seinen Roxy James, seinen jüngeren Bruder auf der Tour und der Rusty Jake beißt sich ja auch gerade in die JDC rein, soweit ich weiß, oder in die Challenge Tour.
Der ist gut unterwegs. Ja, er hat, glaube ich, Chancen auch für die WM.
Der Rodriguez-Clan ist ein sehr eifriger Dartspielender Clan. Also die haben schon so eine Eigendynamik, dass sie auf sehr, sehr hohem Niveau gegeneinander trainieren können. Und das ist Luxus pur. Ja, weil du hast sonst sehr weit verteilt auseinander die Leute. Du hast mit Idstein Sabelling jetzt gerade das deutsche Team, was nicht eben 30 Kilometer, sondern ein paar mehr Kilometer auseinander sind. So, die Jungs rufen sich an und gehen vom Wohnzimmer zum Dartboard und dann spielen sie 3 Stunden gegeneinander. Dann gehen sie, was weiß ich, schwimmen und dann spielen sie wieder 3 Stunden gegeneinander. Aber auf einem Niveau. Und das musst du als Deutscher erstmal irgendwo imitieren lernen. Und viele andere Nationen haben dasselbe Problem. Österreich, Hut ab. Da ist eine Dynastie, eine Rodriguez-Dynastie am Dartspielen. Da kann noch was ganz Großes, ganz viele Jahre uns begleiten. Also Mensur ist da der Vorreiter, aber die Rodriguez-Brüder stehen parat, um weiterzumachen oder mit ihm weitere Erfolge zu reißen.
Ja, und ich glaube auch, dass jetzt dieser World Cup für Mensur enorm wichtig ist. Also auch Mick sagt, er hatte echt auch Motivationsprobleme. Der hat sich dann wohl die zweite Impfung geholt und danach fühlte er sich körperlich sehr schwach. Und man wusste nicht so genau, was los ist. War auch bei vielen Ärzten in Österreich und hat das nie so richtig erkennen können. Aber ihm geht's ja, wie wir gesehen haben, gut. Der ist also zurück in der Spur und will jetzt auch wieder angreifen. Und das nehme ich ihm jetzt nach diesem Auftritt auch komplett ab.
Absolut.
Das sah gut aus und ich glaube auch, jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt weiß er kann dieses Niveau spielen und wenn er das Niveau spielt, was er da zeigt, dann ist er wirklich, das war wie Mensur at his best.
Ja, also ich bin auch total begeistert und geflasht, wie gesagt. Ich freue mich einfach auf die Dinge, die dann noch kommen, weil es war ja dann in dem Sinne ein 3-4-Tages-Quickie. Er hat abgeliefert, absolut. Er hat kurz vor der Ziellinie ging ihm die Puste aus. Diese 2 Fehler waren die teuersten in dem ganzen Turnier. Diese 3 Fehler, die Raubi gemacht hat, waren auch die teuersten. So viele mehr Fehler kannst du gar nicht so schnell rausfischen, weil vieles verdammt gut gelaufen ist. Geile Finische dabei. Schön aus dem Volllauf über 100 ausgecheckt werden, der andere noch drüber nachdenkt. Kriege ich meine 3 noch auf Doppel-12? Also es war alles sexy dabei, alles gut dabei, aber am Ende sind sie dann eben mit 5 Fahrkarten unterwegs, um diesen Traum dann doch nicht zu verwirklichen. Und das ist das Brutale an diesem Business Darts. Wachst einmal nicht, passt du nicht auf. 5 Darts lang. 5 von gefühlten 3000, die du in diesem ganzen Turnier gespielt hast. Die gehen in die Hose und das war's. Das ist so brutal und auch den Jungs ist es einfach passiert. Sie sind an der Ziellinie, sie müssen nur noch zerreißen oder durchgehen oder. Und sie rutschen aus und fallen auf den Arsch und kommen nicht mehr hoch, liegen wie die Käfer davor. Brutal, absolut brutal.
Ja, Und sie wären wirklich in so einer namhaften Siegerliste gestanden. Ja. Und das, sie wären das erste ungesetzte Team gewesen in der Geschichte, das das Ding gewonnen hätte. Ja. Also da bist du in der Liste neben England, neben Niederlande, neben Schottland, neben Wales, sozusagen den großen Nationen.
Ja.
Ja. Bei Roby habe ich im Nachhinein gedacht, der hatte sich ja geärgert, dass er die Tourcard nicht gewonnen hatte, knapp verpasst und ist trotzdem dann immer als Nachrücker rein. Ich glaube, dass er auch die Tourcard nicht gewonnen hat und dann als Nachrücker so, der musste sich reinbimsen, der musste sich reinkämpfen, hat das zusammen mit seinem Bruder auch alles in Kauf genommen und das hat sich ausgezahlt. Der ist auch drin, der lebt ja auch nicht mehr in Wien, der lebt jetzt da in Tirol, so ein bisschen auf dem Land und das scheint ihm alles gut zu tun. Der hat viel Zeit, der beschäftigt sich mit Darts und das hat er ja auch jetzt dann im Interview gerade nach dem Halbfinalerfolg auch gesagt, der hat jetzt Bock. Also der hat jetzt echt die Chance, in die Top 64 zurückzukommen. Mal sehen, was da jetzt passiert, auch gerade beim Grand Slam of Darts. Ob er da vielleicht auch eine Gruppenphase mal überstehen kann. Das muss man ihm echt durchaus zutrauen. Das ist ein guter Zocker. Er hat halt die Konstanz nicht. Ne? Er hat absolut nicht die Konstanz, um bislang dann noch weiter vorne mit dabei zu sein.
Ja, bislang muss man sagen. Aber er hat natürlich auch Darts geguckt. Ja? Er hat auch unsere Übertragung verfolgt und gesehen, wie diese Rangliste da durcheinander geschüttelt wurde. Wie diese, wo er sich selber die Zähne hat, ausgebissen hat. Wie diese Mauern eingerissen wurden und Leute aus dem Nichts, aus Positionen weit hinter ihm, an ihm vorbeischießen und so eine Turniere bis ins Viertelfinale, Halbfinale rocken. Und sagt, das kann ich auch, verdammt, das habe ich drauf. Ja, und wenn du sagst, er ist jetzt nach Tirol ein bisschen aufs Land, ist er also aus dieser stressigen Stadt raus, Ruhe. Und dann hat er so ein bisschen diesen Faktor, ey, jetzt kümmere ich mich mal um meinen Sport und mal sehen, vielleicht kann diese Wohnung hier dann irgendwann mal zu einer Hütte werden und irgendwann zu einer vernünftigen Alm und ich habe hier meine Ruhe auf meinem Tiroler Berg und das ist eine Monsterchance, weil es ist so unfassbar viel Geld gerade in dieser PDC drin. Es ist Schlag auf Schlag, kannst du dein komplettes Leben ändern, indem du zwei Turniere gewinnst und in eine Dreiviertelmillion einsteckst. Also da ist was drin, dass dem das unter der Haut kratzt, hat er gezeigt, dass der Bock hat er gezeigt. Also, dass er auch noch was auf der Pfanne hat, das würde uns sicherlich beim Grand Slam zeigen. Da bin ich auch sehr zuversichtlich.
Ja. Hattest du auch die Waliser ganz oben auf dem Zettel vor Turnierbeginn?
Ja, das schon. Da wir uns ja auch mit Shortleg noch unterhalten hatten, habe ich dann aber auf die Holländer umgeschwenkt und habe gesagt, ich glaube, dass dieses Aufwecken des Michael van Gerben einen Dirk van Dijvenbode hinbekommen kann durch seine, hey, ab geh die wilde Fahrt. Dann ist dieser erste Tag vorbei und ich sehe seine tiefe Verbeugung oder seine tiefe Bewunderung für Michael. Also das war nicht Augenhöhe, ey Buddy, lass uns hier mal durch den Tisch treten, sondern oh, wie können wir es machen? Oh, sollen wir es so machen? Oh nein. Und das war so fantastisch mit Michael zu spielen. Da habe ich gedacht, irgendwie hatte ich die beiden anders in Erinnerung, dass sie mehr Buddies, so auf Kumpel. Aber er ist ein Ultra-Fan von Michael van Gerven und er konnte an sich selber nicht vorbei. Er konnte Michael nicht helfen. Er stand sich selbst nur im Weg, weil er sich selbst wieder nicht genügt hat. Das hatten wir auch schon in einem Podcast diskutiert. Wenn du mit dir selber nicht klarkommst, dann kann der Stärkere spielen, wie du willst. Du scheiterst an dir selbst und das hat man bei Dirk gesehen. Der hatte immer wieder gute Momente, aber die entscheidenden Dinge hat er halt nicht gecheckt und ab und zu fehlte der Score mal gänzlich. Dann fiel mal so eine 22 in dieses Board rein oder eine 17 aus dem Nichts und van Gerven guckt ihn an, weil er ist ja dann nun mal so ein harter Hund. Da gibt es dann kein, ach, ist egal, machen wir, sondern dein Ernst. Das ist dann schon eine andere Ansprache da auf der Bühne. Und da war mir Dirk van Dijvenbode so ein bisschen, hat er sich für mich zu klein gemacht und hat da nur dienen wollen. Und das ist nicht sein Naturell. Das ist nicht Uwe Genius, das ist nicht der.
Van Gerven hat mir im Interview vor Beginn des World Cups gesagt, er würde es schätzen, mit Van Dijvenbode jetzt zu spielen, weil der auch so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Also das ist nicht groß Team. Er sagt, wir sind ja ein Einzelsport, was soll das? Wir raufen uns halt zusammen, dann spielen wir Doppel. Und ich sehe das persönlich anders. Ich glaube, da hat MVG nicht recht. Und gerade so eine Paarung wie Peter Wright und John Henderson. Und das fand ich Weltklasse, wie sie das gemacht haben. Sie stellen ja einfach John Henderson auf die Position 1. Erst habe ich gedacht, was ist denn das für eine Aktion? Weicht jetzt Peter Wright vielleicht auch dem Duell mit Michael van Gerven aus, gerade als sie dann gegen die Niederlande auch gespielt haben? Und nein, der Plan dahinter war, glaube ich, dass Peter dem Hendo einfach Sicherheit geben sollte. Hendo sollte nicht das zweite Einzel spielen, wo es ja ganz oft darum geht, kommen wir noch irgendwie in das Doppel rein oder ne? Da hast du Big Point Momente und die wollte Peter spielen. Er wollte diese schwierigen Matches spielen und er hat damit Hendo stark gemacht und das hat ja Endo auch immer wieder gesagt, so, Peter hat mich immer aufgefangen, der hat ihm einfach viel Ruhe gegeben und Ruhe ausgestrahlt. Und das tut Van Gerven nicht. Der sagte, lass uns Darts spielen und jetzt geht's los. Und damit war offenbar, glaube ich, Dirk van Dijven wurde auch ein bisschen überfordert. Das ist schon was anderes, World Cup. Und dann bist du plötzlich für dein Land auf der Bühne und dann hast du nur so ein Quickie, so ein Best of Seven und du weißt, das kann hier in 7, 8 Minuten das Ding schon wieder durch sein. Der Druck ist gewaltig, ne? Das ist eine ganz andere Hausnummer.
Und dein Partner ist Michael van Gerven. So, es ist vollkommen egal, was der Mann an diese Wand wirft. Sie werden es an mir festmachen, an Dirk. Sie werden es nicht an Michael festmachen. Zack, ist der erste Berg schon dermaßen hoch. Und da hatte ich ihn ein bisschen überschätzt. Da habe ich Dirk ein bisschen stärker gemacht als in meinen Gedanken. Bisschen ebenbürtiger, bisschen gleichwertiger. Aber der Dominatrix war Michael, aber er ist eben von seinem eigenen Dominatrix ein ganz schönes Stück weg. Also konnte er das Ding nicht alleine rocken und die Kraft teilen oder rübergeben an Dirk. Das war einfach zu viel für Dirk, ja. Definitiv.
Ich habe zwischendurch auch mal den Gedanken gehabt, pass auf, der Van Gerven gewinnt zwar irgendwie kein Einzelturnier in diesem Jahr, aber jetzt kommt dieser World Cup genau zur richtigen Zeit und dann holt er sich hier den Doppeltitel. Das war, glaube ich, auch 2019, als Peter Wright und Gary Anderson den Sieg hatten. Auch so eine Phase für Peter Wright, als er nicht besonders erfolgreich war. Aber dieser Sieg hatte ihm dann Schwung gegeben, sodass er die zweite Jahreshälfte dann viel besser gespielt hat. Und ich hatte kurz mal gedacht, na, das passiert vielleicht jetzt auch MVG, weil er nicht jetzt allein unterwegs ist, aber das hat nicht geklappt und schwupps ist er auch da raus und wieder ist es kein Turniererfolg und wieder verabschiedet er sich.
Ja, und er hat da dann tatsächlich auch, also in meinen Augen, ein bisschen überrascht geguckt in ein oder zwei Spielsituationen, überrascht in Richtung Dirk geguckt, wo kommt das jetzt her? Ich hatte, also als hätte er auch so ein ganz bisschen mehr erhofft, aber wir wollen da nicht zu viel reininterpretieren. Die Jungs haben für ihr Land gegeben, was eben zurzeit drin war. Und da sprechen wir niemanden ab, der hier an diesen 4 Tagen performt hat, dass er nicht versucht hat, alles aus sich rauszuholen. Dem einen oder anderen fiel es unfassbar schwer. Und dem einen oder anderen, der hat sich dermaßen gesteigert und so positiv überrascht. Und verdienter Sieger ist auch dabei rausgesprungen mit Schottland, die eben ihre eigene Agenda da geschrieben haben. Und ja, mit John Henderson ist es natürlich noch eines der meistgeschauten Clips, glaube ich, ist der Walk-On, als er als Contender mit dem Piperman da den Walk-On hatte. Das war eine Atmosphäre. Boah, war das elektrisierend und das holt er sich, glaube ich, ich würde es mir, glaube ich, einmal die Woche geben. Einfach so, um mich gut zu fühlen als John Henderson, würde ich mir diesen Walk-On einmal die Woche reinballern, weil da so viele hunderte Leute waren, die mich, John Henderson, nach vorne gepeitscht haben und dieses 6-6 da ermöglicht hatten gegen MVG. Das muss so ein Moment sein. Das muss dein Happy Place sein. Und den hat er sich jetzt noch ein bisschen vergrößert, indem er 4 unfassbare Tage erlebt hat in Jena, in der Sparkassenarena.
Du, nochmal kurz zurück zu Van Gerven, muss ich noch erzählen, in diesem Interview habe ich ihm ja auch die Fragen gestellt, ne? Wer hat den besten Wurf, wer ist unter Druck am stärksten? Van Gerven nennt sich nicht einmal selber. Ich sage dir, vor 3 Jahren wäre es unter Druck am stärksten, hätte Van Gerven sich aber 100% selber genannt. Peter hat gesagt, ja, ich bin wahrscheinlich der Stärkste. Ja. Das ist so bezeichnend. Da siehst du wirklich, dass im Kopf von Van Gerven sich einiges verändert hat. Der kämpft mit sich und wenn du ihn auch dann fragst, woran liegt's, klar, dann kommt immer die Antwort, es ist ein ganzes Paket, kannst du nicht so festmachen. Der ist einfach vom Mindset her, der kriegt's im Match nicht mehr hin, diesen Gedanken entstehen zu lassen, ich gewinne das. Macht euch alle keine Sorgen, ich checke. Glaubt's mir.
Bei ihm ist
auch weiß, er checkt nicht.
Ja, das ist der Vater Zeit, ist es bei ihm. Ja, es ist eben so, dass sein ganzes schlechtes Spiel vor den Augen dieser Welt abläuft. Viele Dartspieler sind mal durch Löcher und durch Krisen gegangen, die auch mehrere Jahre angedauert haben. Aber das war eben abseits der heutigen Zeit, wie Darts heute gesehen wird. Michael van Gerven hat diesen kometenhaften Aufstieg, hat all den Lob und all die Ehrfurcht abkassiert, jahrelang. Und jetzt kommt die andere Seite. Jetzt kommt die dunkle Seite, die er eigentlich schon lange hinter sich hatte. Aber die, hallo, da bin ich wieder, dein kleiner Freund, der dich daran erinnert. So ganz alleine gewinnst du da oben nicht, du musst mich schon mitnehmen. Und wenn er den einfach nicht mehr erwischt, dann ist es eben so, dass die ganze Welt auch jedes zweite Interview um die Ecke kommt mit, was ist denn los mit dir? Und wenn du das erstmal 300-400 Reportern in die Figur gedrückt hast, dann lädst du beim nächsten Mal durch und sagst, ich möchte bitte diese Frage nicht mehr hören. Ja, du kriegst irgendwann so einen Plan. Fragen zur Familie, ja, Fragen zum Kontostand, ja, Fragen zum neuen Auto, ja, gar kein Problem. Nichts zur Karriere, nichts über die Kohle, nichts über dies und das. Also, es ist eine fucking harte Zeit für den Kerl, das muss man mal so sagen. Es ist schon eine harte Zeit.
Absolut. Ja, weil er immer wieder auch mit mit dieser schlechten Phase immer wieder konfrontiert wird. Aber das ist ja auch die spannendste Frage. Ich setze auch vor ihm und frage ihn, sag mal was zu 2021. Woran liegt's denn? Was ist denn der Unterschied zwischen jetzt und damals?
Ja.
Und trotzdem glaube ich übrigens, kann er das nicht so richtig festmachen. Hätte er natürlich auch die Erklärung gefunden, würde das wahrscheinlich auch ändern können. Es ist ja auch schwierig, das genau festzumachen.
Genau.
Aber klar, es ist eine brutale Zeit für den Kerl und mal sehen, wie er da durchkommt, ob er da durchkommt und ob er sich nochmal so richtig zurückbringen kann, ob er echt nochmal so richtig Weltspitze wird, sich nochmal abheben kann von den anderen.
Ja,
ich habe auch gerade so ein bisschen.
Ganz schönes Brett. Das ist aber ein ganz schönes Brett, das nochmal zu erreichen. Da so eine Ausnahmestellung nochmal hinzustellen, wie ein Taylor, wie er sie hatte, muss man ihm zugestehen, kann man ihm nicht wegnehmen. Diese Nummer, die er da gebracht hat, die war einfach beeindruckend und phänomenal und nach Phil nicht wieder gesehen worden. Auch nicht von Anderson, auch von keinem anderen, von keinem Cross, von keinem Lewis, von keinem Anderson, von keinem Wright, war diese Dominanz so gezeigt worden wie von Taylor und von Gerwen. So, und jetzt frisst er halt eine Menge Dreck. Jetzt muss er sich wieder rauswühlen aus in seinen Augen Mittelmäßigkeit. Er muss wieder der 110 Average Mann werden und nicht der 95 nach oben hin offen Average Mann. Und das bedeutet eine Heidenarbeit. Jetzt sind es zwei Kinder, jetzt ist das Leben ein bisschen gemütlich, jetzt ist alles ein bisschen schicki. Ihr wisst das, wie das ist. Willst du dir dann nochmal 8 Stunden am Tag geben? Hat er sich eh nie gegeben. Aber er war ja nun mal ein Fleißiger. Er war einer, der in den Pubs gespielt hat. Er ist zu den kleinen Turnieren gefahren, um einfach in Shape zu bleiben, um einfach das Gefühl des Gewinns nicht zu verlieren. Und jetzt sind die Pubs alle dicht. Gegen wen will er zocken? Ja, er hatte nicht den allergrößten Freundeskreis und mit Vincent van der Voort einen, der auch sagt, du, weißt du, ruf mir mal morgen an. Ich muss jetzt nicht jeden Tag trainieren, ja. Ich habe auch noch ein, zwei andere Dinge auf der Uhr. Also von daher, harte Zeit für den Kerl, aber ich traue ihm schon zu, dass er da oben bleibt. Dass er immer ein gefährlicher Zocker bleibt. Aber dass er nochmal so ein Ausnahmekünstler wird, wie er sowieso ist, kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass er das in den nächsten 10 Jahren hinbekommt, nochmal 5 Jahre nur für sich zu beanspruchen. Mit 26 von 28 Turniersiegen, ich bitte dich.
Ja.
Crazy.
Du, wir hatten eingangs gesagt, die Schotten so emotional. Ich hatte den Eindruck, ging es dir da genauso, ist die Frage, Peter Wright hat ja vor 2 Jahren mit Gary Anderson gewonnen. Wir kennen ja die Verbindung Peter Wright und Gary Anderson. Die hatten sich ja mal in den Köppen und dann haben sie sich zusammengerauft und dann haben sie auch zusammen den World Cup of Darts gewonnen und das war ein toller Erfolg für sie. Jetzt war es so, das hat auch Peter uns im Interview gesagt, mit Hendo hat er schon vor vielen Jahren mal gesagt, ey, wenn wir zwei einmal für Schottland den World Cup spielen, wie geil wird das denn? Und jetzt, also sein alter Kumpel sozusagen, jetzt war es echt auch eine Herzenssache. Und das hast du ja dem Peter auch angemerkt, immer wenn Hendo dann das Ding gecheckt hat, dann sind sofort die Tränen gekommen, glaube ich, weil er sich so für Hendo gefreut hat, dass er auch diesen Matchstart verwertet hat. Das war deshalb so emotional und es war, glaube ich, ein viel, viel besonderer Sieg für Peter Wright als der damals mit Gary Anderson. Auch wenn das natürlich toll war, zum ersten Mal mit Schottland den Sieg geholt. Aber jetzt war es echt so ein Sieg dieser beiden Knuddelbären, dieser beiden Herzen, ne?
Also definitiv ist das ein komplett anderes Ding, weil damals war es einfach irgendwie die logische Konsequenz, dass Anderson und Wright bei der Stärke, die sie gezeigt haben, an und für sich das Ding rocken müssen. Natürlich musst du es trotzdem erstmal gewinnen, aber es hat ihnen 80% der Nation des Landes hier in Deutschland sowieso zugetraut, dass sie das gewinnen. Die haben ja Fans hier ohne Ende, die beiden Schotten. Dass der Anderson irgendwie so jetzt so die letzten 2-3 Jahre so ein bisschen schräg aus der Ecke kommt, ich reiß nicht mehr, ich mach nicht mehr dies, ich mach nicht mehr das, hier meckern da modeln, sich mit Wayne Mardell anlegen, wann ich in Rente gehe, ist meine Sache, dies, das, jenes, jetzt Viertel vor Knack nochmal diesen World Cup absagen und diesen Elfmeter für Hendo auflegen, ich glaube, im Hause Wright und Henderson war Partystimmung angesagt, weil jetzt können wir es probieren und dann erleben wir sie und sie erleben diese Tage und was Henderson da als immer wieder ausgemachtes Angriffsziel der anderen Mannschaften dargestellt hat und wie cool er gespielt hat und wie selbstverständlich er das abgenickt hat, hier ein Match, da nochmal ein, in der Situation da nochmal ein. Der hat alles aufgesogen an Coolness und ja, gechillt halt, was Peter Wright da gezeigt hat. Das hat Hendo wirklich unterstützen können und hat Wright damit auch einfach nur in die Karten gearbeitet, dass er bei all dieser Emotion selber nicht den Faden verliert, das Ding dann auch zu Ende zu spielen. Ja, das hat man ja gesehen beim Matchplay, dass er so ehrfürchtig war und so den Tränen nah war, nur weil er mit Taylor die Bühne teilen durfte. Also völlig vergessen hat, dieses Finale vielleicht auch mal für sich zu beanspruchen, sondern einfach nur mitgespielt hat. Und das sollte ihm diesmal nicht passieren, gerade für seinen Kumpel Hendo nicht. Und deswegen freute er sich, dass, wenn er die Dinger nicht reingekriegt hat, Henderson das gecheckt hat. Und, oh, alles klar, alles gut, oh, wunderbar. Und das hast du echt tatsächlich jedes Mal gesehen. Also ja, da war viel mehr Emotionen drin, weil das tatsächlich Kumpels sind. Und das andere war eben die Zweckehe Anderson Wright, die da vom Leistungsgefüge her Mitfavoriten waren und ihr Ding abgezogen haben, ihren Job dann und gut ist. Aber Henderson und Wright gehen sicherlich heute nochmal einen Snack bei beißen. Da glaube ich ganz fest dran.
Und dann noch diese Rolle des Kapitäns und sowas, das ist dem Peter so völlig Wumpe. Also das ist dieses, bin ich jetzt der Captain mit Hendo, ist ihm doch scheißegal. Wir besprechen uns einfach zusammen und gucken, was für uns das Beste ist und Ende aus. Auch das so, der hat nicht diesen Machtanspruch zu sagen, jetzt bin ich doch die Zwei der Welt, ich bin der Weltmeister, also sag ich auch, was hier los ist. Ne? So, vielleicht auch da so im Gegensatz
ist zu einem Michael. Ist ja eh geklärt, hast du Henderson gehört. By the way, das ist eine absolute Legend hier. Ja. By the way, also der weiß schon, dass er die Zwei ist, der diskutiert gar nicht. Das machen, so wie Johnny Clayton, der auch gar nicht irgendwie nichts sagt. Einfach sagt, ja, ich weiß, wo ich bin. Ich muss nicht mit einem Reporter oder mit einem Fred diskutieren, ob ich jetzt hier der Captain bin. Ich weiß, wo ich bin. Das ist eine Legende. Ob ihr das glaubt, läuft mir noch warm am Bein runter. Für mich ist dieser Kerl eine Legende. Also diskutiere ich nicht, wer bei uns der Captain ist. Wenn der eine Idee hat, dann höre ich interessiert zu und sage, ey, geil oder nö, traue ich mir nicht zu, machen wir anders. So, und der hat die Idee, Digga, du fängst an, lass krachen, wenn nicht, ich hole die Eisen, das Eisen schon aus dem Feuer, mach dir keine Sorgen. Und dann lässt er es krachen. Er braucht gar kein Eisen aus dem Feuer holen, er braucht nur beenden. Wir sind Runde 1, 2, 3, oh, wir haben es gewonnen. Lass uns eine schöne Party feiern. Ja. Brillant.
Ich finde diesen kurzen Modus, diese Best of Seven Legs, finde ich echt cool. Ich habe irgendwie jetzt auch immer wieder, es ist sehr hart. Ich habe trotzdem gedacht, ich meine, wir hatten ja mal diese News of the World Championship, wo es ja nur so ein Best of Three Match war.
Ja.
Warum? Ja. Ich finde, das kann man kann, glaube ich, mal so ein brutales Ding einbauen, dass du vielleicht sogar noch ein etwas größeres Teilnehmerfeld machst, weil die Spiele ja auch schnell vorbei sind. Aber das ist schon hart, auch gerade für die Top Guns so hart, wenn du vier Legs und dann bist du schon durch. Ne? Fünf Minuten schlecht gespielt und dann hast du das Ding verloren. Also
ganz genau.
Das hat schon was.
Das ist genau ja das Ding der PDC, warum sie sagen, wir spielen 11, wir spielen 17, weil der Bessere sich über die lange Distanz ja dann durchsetzt. Das war ja der Grundgedanke des Mitbegründers Phil Taylor und andere, die sagen, ja, klar kann ich auch mal bei einem Best of 5 0-3 verlieren. Aber normalerweise gewinne ich dann 9-3, weil du dann gewinnst du kein Leck mehr. Ja, beweis das mal. Ja, wie denn? Wie soll ich das beweisen? Wir spielen hier nur Best of 5 andauernd. So, und dann haben die sich gesagt, machen wir anders. Wir First to 6. Wir verdoppeln das einfach. Früher bei der BDO musstest du 3 Lecks gewinnen. Bei uns musst du 6. Wir sind besser. Wir sind dies, wir sind das. Macho, macho, Klatsche auf der Schulter. Juhu. Zack. und jetzt mal so ein Quickie eingeschoben. Haben die völlig verlernt. Doppel haben die völlig verlernt. Das ist völlig andere Herangehensweisen als das, was du eben in diesem Verbandssport machst. Ja, das ist halt pures Entertainment, pure Jagd auf die Kohle. Du hast 5, 6 verschiedene Formate im Jahr zu erfüllen. Von Doppel-In zu Set-Modus zu reine Jagd auf die Legs zu Quickie, wie wir es jetzt gesehen haben, hier First to Four. Es sind anspruchsvolle Turniere und du musst dich immer wieder neu dafür kalibrieren. Und mit Abstand am besten haben mir die Österreicher gefallen mit ihrer Performance. Schade, dass sie diese 5 nicht umsetzen konnten, aber das wird denen noch ein paar Mal durch den Kopf gehen, dann ist das vergessen, dann gibt es den neuen Angriff aufs nächste Jahr. Und zufrieden, muss ich sagen, oder glücklich oder total entspannt bin ich mit dem Ergebnis, Schottland gewinnt den World Cup of Darts. Obwohl mein Tipp vorher Holland war und ich viel von Wales gehört habe in meinem Umkreis. Viele haben da den Trumpf hingeschoben und dafür war Schottland dann doch beeindruckend.
Ja. Vielleicht noch kurz der Ausblick auf das kommende Wochenende. Es steht ja wieder ein Turnier an, ein Zweitages-Event wird Freitag, Samstag gespielt, das Nordic Darts Masters. Mhm. Das heißt ein Turnier der World Series. Es sind also 8 Top-Spieler sozusagen der PDC unterwegs und sie treffen auf Spieler dieser Nordic Belt. Wie heißt es?
Baltic, glaube
ich. Nordic-Baltic, ja ganz genau. Nordic and Baltic Tour. Das heißt, Leute wie der Schwede Daniel Larsson, wie Nils Heinzjö, wie Marco Kantele aus Finnland, wie Madas Rasma, wie Darius Labanauskas, der ja so überragend im Doppel war. Ne? Die Litauer hätten ja fast die Waliser schon rausgenommen, weil dieser Labanauskas Dart spielt. Und Lucky ich kann D. dir mal sagen, stell dir vor, Lucky D, gegen wen wird er ausgelost in Runde 1 dieses Nordic Darts Masters? Natürlich gegen MVG. Der hat einfach zur Zeit auch, hast du Scheiße am Schuh.
Das kann man wohl sagen, der arme Junge.
Das ist unfassbar. Ärgerlich. Das ist echt unfassbar.
Ja, aber sag mal, dieses Turnier, liegt das nicht auf irgendeinem Turnier von der Players Championship da, von der Order of Merit, von der Pro Tour? Weil irgendwas habe ich gehört im Vorfeld, dass Hempel auch einen Dreier geschossen hat, 3 Qualis, aber irgendein Turnier wurde verschoben, abgesagt, keine Ahnung, wegen diesem Baltic-Ding. Also das irgendwie erschließt sich da mir nicht so ganz der Sinn, wieso dieses Ding Vorrang von so einer Players Championship haben sollte. Oder?
Also. Der Flo Hempel hatte sich qualifiziert für 3 European Tour Turniere.
Ja,
das eine findet ja nicht statt. Es gibt jetzt noch ein European Tour Turnier, dann hat man 2 gespielt und daraus wird dann letztlich das Teilnehmerfeld für die European Nuts Championship festgehalten.
Ah, okay.
Erstellt. Mhm. Ja. Also nur 2 European Tour Turniere. Das hat übrigens zur Folge, dass beispielsweise Dimitri Vandenberg, der sich für beide nicht qualifiziert hat, nicht bei der EDC dabei ist.
Wahnsinn.
Das hat zur Folge, dass Chizzy nicht bei der EDC dabei ist. Also da hat es auch ein paar große Namen erwischt.
Mm.
Und dieses Nordic Darts Masters ist letztlich ein Turnier der World Series. Dieses klassische PDC schickt 8 Spieler hin und sie treffen halt auf 8 aus dieser Region. Und unter den 8 ist ja auch Fallon Sherrock.
Werden wir wiedersehen. Da freue ich mich sehr drauf. Also da habe ich Bock drauf, weil ich habe ein bisschen Modus-Darts und League-Darts gesehen im Internet. Die Dame hat es immer noch drauf, kann ich euch sagen, da draußen. Die hat es immer noch drauf. Das wird also
ist gut.
Grandios. Ja.
Ja.
Die ist richtig gut.
Und Gaga wird dann mit kommentieren bei The Zone. Mal sehen, wie diese 2 Tage werden. Erstmal spielen halt die Stars der PDC in der ersten Runde gegen die anderen aus der Region sozusagen. Und mal gucken, was daraus wird. Gary Anderson ist übrigens am Start, hat mich ein bisschen gewundert. Er sagt den World Cup ab, der in Deutschland stattfindet. Aber dort fährt er hin und ist mit dabei. In Kopenhagen das Ganze übrigens, ja.
Vielleicht war er noch nicht so oft in Kopenhagen wie in Jena. Ich weiß es nicht. Was ihn da genau aufhält. Ne? Keine Ahnung.
Ja, kann ich nicht sagen. Weiß ich auch nicht.
Ich habe echt keine Ahnung. Ich war sehr überrascht, als ich das dann sehe mit Henderson und Wright. Das muss ich schon sagen. War ich auch nicht
vielleicht
der Einzige.
Mal kurz, vielleicht mal kurz die 8 Spieler, die PDC da hinschickt. Also es ist klar, Gerben Price, es sind echt die großen Namen letztlich. Fallon Sherrock, Dimitri Vandenberg, Gary Anderson, Peter Wright, Johnny Clayton, MVG und Nathan Aspinall.
Ja.
Die 8 gehen also da an den Start und und schauen mal, was die Konkurrenz da macht, was Darius Labanauskas und Marco Kantele und Daniel Larsson und Co. Da so tun werden.
Ja, also ich bin nicht davon überzeugt, dass das ein Selbstläufer wird. Die Jungs sind streitbare Jungs, das sind, diesmal haben sie Heimvorteil, also vielleicht können sie ja mal den einen oder anderen Joker aus dem Hut ziehen, weil es hat schon aus jeder Nation wirklich starke Spieler gegeben, aber eben in dem Profibereich, genauso wie die Probleme bei uns sind, sind sie auch dort, da sind sie eben noch nicht so stark vertreten, da sind einfach die dominierenden Nationen eben nicht Finnland, Schweden, Norwegen, Deutschland etc., da sind sie eben eher die Engländer oder Irländer oder Nordirländer, Iren, ja, Entschuldigung, natürlich. immer. Isländer, Irländer, nein.
Es ist spät.
Iren, ja. Also von daher ist halt auch wohl Bedarf wie drüben und so ein World Series, den kann natürlich da vielleicht was loslösen und den einen oder anderen dann dazu bewegen, noch ein bisschen intensiver dem Dartsport zu frönen. Aber wie gesagt, das sind dann auch so Sachen, wo man sich fragt, und wie ist das jetzt mit dem dritten Turnier für Flo? Was gibt es da jetzt eine Kohle? Kriegt er die denn die 1000 für das Qualifizieren, weil das Turnier nicht stattfindet? Ist das höhere Gewalt? Was genau steckt dahinter? Weil ich bin da interessiert dran. Wenn ich eine Dreierqualifikation schaffe und ein Turnier wird nicht ausgetragen und Ersatz am selben Tag wird ein anderes Turnier benannt, die sich dann Nordic-Baltic-Austragung gegen die ersten acht nennt, dann wäre ich schon daran interessiert an der Ansage, ey, und wo ist das dritte Turnier? Also ich meine, ist nur so eine Frage in die Runde. Ich weiß ja nicht, du hast da ja die kürzere Leitung zur PDC ja. Europe. Vielleicht hast du ja was gehört.
Es gibt einfach, dieses Turnier findet nicht statt. Dieses dritte European Tour Turnier findet einfach nicht statt. Also wer sich dafür qualifiziert hat, ist schön und gut, aber das Turnier findet nicht statt. Und von daher ist es aus dem Turnierkalender rausgenommen worden, spielt keine Rolle. Genau, Flo Hempel ist ja auch ist ja auf Gibraltar mit dabei. Ne? Es gibt ja dieses zweite European Tour Turnier noch auf Gibraltar. Da ist auch Gaga mit dabei, auch dafür hat er sich qualifiziert. Aber er muss jetzt auch erstmal schaffen, zu der EDC zu kommen. Das ist ja echt nicht so einfach.
Ja, stimmt,
das hinzubekommen. Ich hatte ehrlicherweise gedacht, es würde noch ein extra Qualifikationsturnier geben, dass man hingeht und eine Tour, die normalerweise doch sogar im zweistelligen Bereich war, was die Anzahl an Turnieren betrifft, dann hast du jetzt nur zwei Events und sagst, okay, dann machen wir aus diesen beiden Events die Qualifikation für die EDC. Das ist schon knackig.
Naja, ist ein hartes Brett, wollte ich sagen. Ich meine, du hast eben mit den ganzen Veränderungen zu kämpfen und dann kriegst du das auch noch irgendwie so serviert. Also bei aller Liebe, so ein Dartspieler ist ein fein justiertes Hochpräzisionsgerät. Und wenn du den so auf den Kopf schüttelst, weil du die von A nach B jagst und von C nach D und dann eben über den ganzen Globus und durch ganz Europa und den X-Tests abverlangst und, dann sind die irgendwann mal verwirrt und sind irgendwann nicht mehr in der Lage, tatsächlich ihrem Sport nachzugehen, weil die Birne nur noch in irgendwelchen administrativen Scheiß festhängt. Also verschlankt doch mal die ganze Nummer da und ich weiß es nicht. Also das hat mich sehr überrascht, aus wie du schon sagst, fast zweistelligen Bereich, jetzt zwei Qualiturniere zeigt, da ist die EDC Friss- oder Stirb-Prinzip sozusagen. Aber klar, denen rennt die Zeit weg, ne? Der Arsch geht auf Grundeis sozusagen. Wir müssen natürlich noch viele Turniere darstellen, machen und tun, aber also das ist schon ein ganz schönes Gewürfel mittlerweile, finde ich, hin und her und dann kannst du dich auf nichts mehr verlassen, du weißt gar nicht mehr, welche Tabelle du noch für was ranziehen sollst, du bist nur noch am Spekulatieren, ne? Also ich weiß nicht, meins ist das nicht zurzeit.
So schlimm finde ich es ehrlich gesagt nicht. Klar, was wollen sie machen? Sie können die Veranstaltung offenbar in Deutschland nicht durchziehen. Jetzt hat das zwar in Jena geklappt, aber das ist einfach unheimlich schwierig Bezug auf die Situation, die pandemische Situation. Von daher.
Aber ich will es ja auch nochmal kurz erwähnt haben. Es ist ja nicht so, dass alles irgendwie spurlos aneinander vorbeigeht. Wenn ein Typ halt mit dem Tausender rechnet und er kriegt ihn nicht, weil das Turnier einfach abgesagt wird, dann ist das eine schwierige Situation für den Typ, der mit dem Tausender rechnet und nichts anderes. Ja, nichts anderes. So, und dann muss ich mir dann anhören, dass an einem ähnlichen Wochenende in einem anderen Land, weil dort die Hygienebedingungen besser sind, sich acht Leute treffen und nicht mit dem Tausender nach Hause gehen, weil dafür würde ich nicht mal dahin fahren. So, das müssen wir auch mal eben kurz deutlich aussprechen. Also von daher. Es ist keine Kritik oder irgendwas, es ist einfach nur, dieses Jahr ist einfach vollkommen irre. Ja, diese Wirbel durch diese Rangliste ist nicht immer nur an dem Spieler, sondern auch an den administrativen Kräften zu messen, die einfach diese Sachen nicht so hinstellen können, dass sie wiederholbar sind oder sich irgendwie anfühlen wie letztes Jahr, sondern sie müssen alle mit den Neuerungen umgehen und das kann manche brutal treffen, wie es jetzt in meinen Augen Flo brutal trifft, aber vielleicht haben die auch im Hintergrund irgendwas anderes schon geklärt, das weiß ich ja eben nicht, deswegen habe ich gedacht, naja, frag mal, stell mal die Frage, vielleicht kriegen wir ja auch dieses Mal ein paar Zuschriften von dem einen oder anderen, der da was gehört hat oder sich im Umkreis vom Flo befindet und sagt, jo, das ist so und so geregelt worden oder was, habe ich natürlich auch Interesse dran. Wie ist es denn nun, wenn dir da das Turnier um die Ohren fliegt und du willst dir eigentlich dein Tausender da abholen, dann ist das echt ärgerlich für die Ranglistenpositionen auf der einen Seite und auch für deinen Geldbeutel auf der anderen Seite, wenn du auf Vollblutschiene da spielen bist. Was Flo ja nun mal ist.
Aber weißt du, da wird die Tour Transalp einfach mal abgesagt, da werden Marathonläufe abgesagt. Ja, das ist auch, das meine ich jetzt ganz ernsthaft, Shorty. Ja. Es ist für die Veranstalter ja auch, es ist für die Spieler schwierig, natürlich, aber auch für die PDC und die PDC Europe als Veranstalter ist dieses Jahr ja zum Kotzen. Was müssen die flexibel sein? Wie müssen die reagieren? Und sie versuchen Zuschauer zu bekommen und sie müssen auch überleben und sie wollen auch Turniere stattfinden lassen, die ja auch finanziell sinnvoll sind und die Unternehmung auch einfach weitergehen lassen. Also es ist echt schwierig.
Absolut schwierig, für alle Parteien.
Und dann findest du auch nicht immer die perfekte Lösung für alle, das ist auch klar. Ne? Ja. Sondern du musst Lösungen finden, die irgendwie, die dann halt für den einen gut sind und für den anderen manchmal auch schlecht sind.
Wie du es gerade sagst, Lucky D kriegt schon wieder ein Budget. Ja, also es ist manchmal so, hast du Scheiße am Schuh. Du bist eben der aufstrebende Mensch und wirst aufgehalten. Du bist Gervin Price und du darfst nicht zur Premier League, weil du die Testnummern und, was nicht alles schon passiert ist. Jeder hatte sein Päckchen dieses Jahr zu tragen. Es war nur eine reine Interessenummer, weil dieses Baltic-Ding irgendwie für mich so ein bisschen überraschend kam. Wo kommt das auf einmal her? Im Vergleichskampf. World Series. Okay, World Cup ist doch davor. Das ist was anderes. Alles klar. Musste ich erstmal einsortieren und dann ist man ja nun doch mal so ein bisschen in Social Media unterwegs und vernetzt und so weiter und so fort. Und dann hört man diese Geschichten und fragt mal nach, ne? Wie gesagt, weil noch hast du da ja immer ein Eisen im Feuer und bist da ja noch zu Gange bei der PDC mit kurzen Wegen und dann wollte ich dann natürlich ein paar Infos rauskitzeln. Aber so haben wir dem einen oder anderen auch da draußen mal erklären können, wie die Seite eines Organisators aussieht, dass das nicht mal eben Kinderbacken ist, dass das auch mit vielen Kosten, Fahrten, Reisen, Treffen, Meetings verbunden ist, bis du überhaupt irgendeinen kleinen Gedanken fassen kannst. Und wenn dann so ein Ding mal um die Ohren fliegt, dann fliegt es halt um die Ohren. Aber 80% der Sachen können dargestellt werden. Also halten wir alle mal die Bälle flach und sagen, 2022, bitte komm, gib Gas, komm.
Ja. Ich habe letztens noch durch Zufall auch Olli Pocher getroffen, oder auch mit Markus Krebs, gerade weil du sagst, auch Veranstaltungen, die nicht stattfinden, gerade auch für die Comedians, die ihre Veranstaltungen, die sie jetzt auch schon zweimal verschoben haben, endlich stattfinden lassen wollen. Ja. Du bist in jedem Bundesland andere Regeln, hast du hier irgendwie das Hygienekonzept, dort hast du das Hygienekonzept, dann musst du es da wieder absagen. Es ist für die auch eine Katastrophe und es ist so anstrengend. Und du sagst irgendwann sagst du auch, ich kann es ja nicht viermal verschieben. Was soll ich denn machen? Ich versuche es doch stattfinden zu lassen. Es liegt ja nicht an mir persönlich, ne? Nicht am Künstler persönlich. Das ist schon eine schwierige und kräftezehrende Situation. Also für den ganzen Veranstaltungsbereich.
Definitiv. Wir sehen das auch gerade bei Paddy Stehkaffee in Bremerhaven, mit ShortyMerch.de und mit Q-Soldats, weil wir am 1., 2., 3. hier 3., 4., 5. Dezember unser erstes EDA-Ding steigen lassen in meiner Heimatstadt Bremerhaven und sind nur mit Wasserköpfen in der Gange, sind nur mit Leuten, Entscheidern in der Gange und haben noch nicht mal einen Spielort gesehen. Also so viele Konzepte, so viel Leserei, so viel Hinterfragerei hätte ich jetzt im Leben nicht erwartet. Gerade im Dezember habe ich gedacht, vielleicht ist da ein bisschen gechilltere Lage, aber du hast halt die jetzigen Dinger im Dezember sicherlich noch zu erfüllen, also musst du dich jetzt schon damit rumschlagen. Und das wird natürlich, das ist ja noch im kleinen Stile. Ja? Und wenn du jetzt die PDC Europe siehst, dann siehst du noch die große Schwester PDC dazu. Das ist dann schon, da kannst du schon 20 Leute einstellen, nur um die ganzen Formulare auszufüllen und diese ganzen Tests und diesen ganzen Kram irgendwie Herr zu werden. Ne? Also es ist immer noch eine verrückte Situation, auch wenn sie sich vielleicht ein bisschen entspannter anfühlt, was ich ja überhaupt nicht abstreiten will, aber es ist immer noch ein gewaltiger Akt, auf alle Dinge zu achten und alle Dinge irgendwie einzuhalten. Da ist man manchmal auch so als kleines Individuum am Rande der Überforderung, um dem allem irgendwie auch gerecht zu werden.
Ja. Es ist 0.03 Uhr. Schaut, ich hatte eine sehr kurze Nacht. Mich hat letzte Nacht meine Tochter mitten in der Nacht angerufen. Oh. Kannst du mich abholen?
Jetzt geht's los. Die ersten Partyabholungen stehen an. Ja. Das Kind ist flügge. Oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Das ist ja nicht auszuhalten.
Carlotta, wo bist du?
Hast du gut gemacht. Genau richtig so. Nein, das ist genau richtig so. Ruf deinen Vater an. Fuck, egal, welche Zeit das ist. Ja. Der steht auf, der ist da, macht dir keine Platte.
Ganz genau so ist es. Und von daher waren es nur 4 Stündchen Schlaf und dann der ganze Tag hier, du weißt selbst, so ein Entscheidungstag, World Cup ist anstrengend. Und von daher würde ich mal sagen, liebe Kinder, wir verabschieden uns hier mit aller Liebe und wir hoffen, dass ihr eine tolle Woche habt. Wir hören uns hoffentlich dann am Wochenende, Freitag, Samstag mit dem Nordic Darts Masters. Und Shorty, wir hören uns dann auf jeden Fall nächsten Sonntag wahrscheinlich, dann wenn wir entspannt die nächste Folge machen.
So machen wir es.
Und ich packe jetzt hier die Sachen ein, sitze ja noch bei The Zone, Kabine 11 und fahre dann noch schön nach Hause.
Shorty, hat
Spaß gemacht.
Ja, heute war ein schöner Tag. Lass dir die Ärger mal lieber. Gute Heimfahrt.
Gute Heimfahrt, danke. Gute Heimfahrt wünsche ich dir auch, du. Ciao.
Ciao. Game on!
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.